Es begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Seit gestern stehen wir in der jährlichen Gebetswoche für die Einheit der Christen. Vom 18. bis 25. Januar findet die jedes Jahr in der ganzen Welt statt. Sie wird vom Ökumenischen Rat der Kirchen organisiert in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche. An keinem Ort der Welt ist die Zersplitterung der Christenheit so deutlich zu sehen und auch zu spüren wie in Jerusalem. Dem Ort also, an dem die Kirche entstanden ist. Fast alle christlichen Kirchen und Denominationen sind irgendwie in Jerusalem vertreten. Das führt zu einem teils farbenfrohen, teils aber auch konfliktträchtigen Nebeneinander und Miteinander. Von Streitereien unter den christlichen Konfessionen, etwa in der Grabeskirche, berichten die Medien sehr gerne. Dass im Alltag jedoch schon viel miteinander gelebt wird, davon hört man weniger. Von diesem Miteinander der Christen mit Leid und Weh, das dazugehört, berichtet uns Pater Franz von Sales heute in dieser Spiritualitätssendung. Er ist Mitglied der Gemeinschaft der Seligpreisungen, stammt aus dem Sauerland, lebt seit 20 Jahren im Heiligen Land und leitet seit gut 16 Jahren das Haus seiner Gemeinschaft in Emmaus Nikopolis. Er ist dazu viel mit Pilgergruppen im Land unterwegs und wir freuen uns nun auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen zu dürfen. Herzlich willkommen, Pater Franz von Sales.
Ja, guten Tag.
Pater Franz von Sales, die Gebetswoche hat im Heiligen Land noch gar nicht begonnen. Das ist ein bisschen später. Woran liegt das?
Das liegt an dem armenischen Weihnachtsfest. Das werde ich gleich auch in meinem Vortrag nochmal erwähnen. Bei uns fängt die Woche der Einheit inoffiziell Samstag an und offiziell Sonntag und hört dann eben auch am nächsten Sonntag auf. Also am 29. ist also immer so ein bisschen versetzt. So ein bisschen vielleicht nochmal, dass in Israel im Heiligen Land das eben alles immer alles ein bisschen anders sein muss als in der ganzen Weltkirche irgendwo, ja.
Ja. Emmaus Nikopolis, da ist das Haus, in dem Sie leben, das Sie leiten. Das liegt einige Kilometer von Jerusalem entfernt im israelischen Umfeld. Wie sieht da denn die Ökumene konkret aus?
Naja, die Ökumene sieht so aus, dass wir hier sehr viele Pilger empfangen und eben auch sehr unterschiedliche Denominationen und Kirchen. Und das ist eigentlich ein schöner Ort, weil zum Beispiel die orthodoxen Kirchen, die haben auch diesen Emmausort als Emmausort in ihrer Tradition drin und nicht die beiden anderen, die es auch noch gibt. Also da haben wir auch öfters mal auch so äthiopische Christen hier oder orthodox oder griechisch-katholisch oder was auch immer. Und eben natürlich alle anderen Christen, die auch hier eben diesen Ort besuchen.
Ja. Also es liegt ja auch wunderschön im Grünen, die Ausgrabungen von dieser alten Kirche. In diesem Jahr ist das 500. Reformationsgedenken. Da steht also die Abspaltung der Anhänger Luthers von der katholischen Kirche, die Reformation im Mittelpunkt der Erinnerung dieses Jahr ein wenig, zumindest bei uns in Deutschland. Das Motto der Gebetswoche schlägt die umgekehrte Richtung an. Das Motto heißt Versöhnung. Die Liebe Christi drängt uns, also Versöhnung statt Trennung. Spielen die lutherischen Gemeinschaften eigentlich auch eine Rolle im Heiligen Land und dieses Miteinander von katholischer Kirche, evangelischen Kirchen, wie wir es bei uns hauptsächlich als Ökumene kennen?
Schon, aber wie gesagt, der Unterschied, ja, wie Sie auch schon gesagt haben, ist, dass hier alle anderen Kirchen auch da sind. Und das ist also nicht nur die evangelisch- und katholische Kirche, sondern eben die ganzen anderen drumherum. Und natürlich ist die evangelische Kirche auch hier sehr aktiv. Und es gibt sehr gute Kontakte, selbst hier in Latrun, wo wir sind, unsere Nachbarn, das ist hier einerseits das Trappistenkloster und die Jesusbruderschaft. Und wir haben als drei Gemeinschaften immer wieder auch sehr gute Momente der Begegnung zu Weihnachten oder jetzt auch nochmal zur Woche der Einheit und eben auch brüderliche Begegnungen des Gebetes, des Austausches der Verantwortlichen untereinander. Also da wird auch so ein bisschen Ökumene und Brüderlichkeit auch schon ganz einfach gelebt auf dem ganz einfachen Nachbarschaftsniveau.
Pater Franz von Sales, wir freuen uns nun, dass Sie uns einfach mal erzählen zunächst von dem Miteinander der Christen in Jerusalem, jetzt ganz besonders mit Blick auch auf die Gebetswoche um die Einheit der Christen.
Gerne. Vielleicht vorab auch mal an die Hörer, dass sie sich nicht erstaunen. Ich komme gerade aus einer kleinen Grippe heraus mit Stimmverlust und so weiter und ab und zu noch Husten. Es könnte sein, dass da kleine Störungen in dieser Zeit noch sind. Das liegt also nicht am Telefon, sondern an meiner Stimme. Und ich hoffe, dass ich die Sendung gut mit Ihnen auch machen werde. Was ich jetzt am Anfang machen möchte, bevor ich eigentlich die einzelnen Tage mit Ihnen durchgehen möchte in Jerusalem, ich habe mal ein bisschen auch überlegt, wo kommt denn diese Woche der Einheit jetzt her? Was ist denn der Ursprung und was sind da die verschiedenen Instanzen, die da so mitwirken? Und da habe ich so ein paar interessante Sachen gefunden, die ich am Anfang so als Einleitung sagen möchte. Also diese Gebetswoche der Einheit ist eben auch schon recht alt eigentlich. Da kommt es, ist aus dem 19. Jahrhundert zum Teil, aus der Evangelischen Allianz zum Teil. Und auch die Woche vom 18. bis 25. Januar ist eigentlich relativ alt auch schon. Diese Gebetswoche wurde 1909 zum ersten Mal in Gang gesetzt von einem Amerikaner, der hieß Paul Francis Watson. Und die Päpste der römisch-katholischen Kirche unterstützten seit Pius dem Zehnten, also 1903 bis 1914, diese Weltgebetswoche. Also interessant, ne? Das ist, wir sind vor 100 Jahren da war die Einheit noch ganz, ganz anders betrachtet. Das Gebet zur Einheit der Christen wurde 1916 vom Papst Benedikt dem 15. mit einem apostolischen Schreiben auf die ganze katholische Kirche ausgeweitet und wird weiterhin von den Päpsten lobend erwähnt. Und zwecks der Vorbereitung und Durchführung erarbeiten die Kommissionen für Glauben und Kirchenfassung, der ÖRK und der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen gemeinsame Arbeitspapiere und stellen auch die Gebetswoche unter ein gemeinsames Motto. Das Motto für dieses Jahr, haben Sie schon gesagt, die Versöhnung, die Liebe Christi drängt uns, eben aus dem 2. Korintherbrief 5. Dann habe ich auch mal ein bisschen nachgeguckt, was denn eigentlich die Aufgabe ist von dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Der ist nämlich ein bisschen später gekommen in der Geschichte. Das hängt mit dem 2. Vatikanischen Konzil zusammen. Und es war ein Wunsch vom Papst Johannes dem 23., die Beteiligung der katholischen Kirche an der ökumenischen Bewegung zu einem Hauptanliegen des Konzils zu machen. Da erschuf er am 5. Juni 1960 ein Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen als eine der vorbereitenden Konzilskommissionen und ernannte Kardinal Beer zu dessen Präsidenten. Dies war das erste Mal, dass der Heilige Stuhl ein Amt errichtete, das ausschließlich ökumenische Fragen behandeln sollte. Zunächst war die Hauptaufgabe des Einheitssekretariates, auf die anderen Kirchen und christlichen Weltgemeinschaften zuzugehen, Beobachter zum 2. Vatikanischen Konzil zu entsenden. Aber bereits vor Beginn der ersten Sitzungsperiode 1962 entschied der Papst, dass das Einheitssekretariat denselben Rang wie die Konzilskommission haben sollte. Die haben dann eben an vielen Dokumenten auch dann direkt mitgearbeitet, zum Ökumenismus, über das Verhältnis zur nichtchristlichen Religion, Nostra Aetate, und die Religionsfreiheit. Und auch über die göttliche Offenbarung, das heißt die Verbum. Also ganz interessant. Und dann 1963 bestimmte der Papst, dass das Einheitssekretariat aus zwei Sektionen bestehen sollte, von denen die eine die Kontakte mit der orthodoxen Kirche sowie den orientalisch-orthodoxen Kirchen und die andere die Kontakte mit den Konfessionen des Westens pflegen sollte. Und dann gibt es eben noch seit 1988 mit Johannes Paul II. Wurde das eben umgewandelt, der Name. Das heißt seitdem Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Und dann haben wir das Ziel und die Aufgabe. Das ist dieser ökumenischen Bewegung, das wird im Ökumenismus-Dekret beschrieben. Unter der ökumenischen Bewegung versteht man Tätigkeiten und Unternehmungen, die zur Förderung der Einheit der Christen ins Leben gerufen und auf dieses Ziel ausgerichtet sind. Und getreu dieser Vorgabe hat der Einheitsrat eine doppelte Aufgabe. Zum einen ist er damit betraut, gemäß diesem Dekret einen authentischen ökumenischen Geist innerhalb der katholischen Kirche zu fördern. Gibt es verschiedene Mittel und Wege, auch um das zu machen. Und weiterhin ist der Einheitsrat die Aufgabe, den Dialog und die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und christlichen Weltgemeinschaften zu fördern. Seit seiner Errichtung hat er sich um eine Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf bemüht. Seit 1968 arbeiten 12 katholische Theologen vollverantwortlich in der theologischen Abteilung dieses Rates, der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung mit. Weiterhin ist es die Aufgabe des Einheitsrates, katholische Beobachter für die verschiedenen ökumenischen Versammlungen zu benennen und im Gegenzug Beobachter oder brüderliche Delegierte anderer Konfessionen zu wichtigen Ereignissen der katholischen Kirche einzuladen. Seit Konzilsende hat der Einheitsrat mit folgenden Kirchen und christlichen Weltgemeinschaften internationale theologische Dialoge geführt. mit der orthodoxen Kirche, der koptisch-orthodoxen Kirche, der malankarischen Kirche, der anglikanischen Gemeinschaft, dem lutherischen Weltbund, dem Weltbund der reformierten Kirchen, der methodistischen Weltbund, dem baptistischen Weltbund, mit der christlichen Kirche und mit einigen pentekostalen Gruppen. Und auch mit einigen evangelikalen Gemeinschaften steht auch der Einheitsrat in Verbindung. Dann, wie schon gesagt, die östliche Sektion befasst sich mit der orthodoxen Kirche, der byzantinischen Tradition und der orientalisch-orthodoxen Kirchen, also Kopten, Syrer, Armenier, Äthiopier und Malankaren. Das ist also für uns hier zum Teil auch wichtig, sowie die assyrische Kirche des Ostens und die westliche Sektion für den Kontakt zu den verschiedenen Konfessionen des Westens. Dann gibt es noch so gewisse Richtlinien, die auch bearbeitet werden, also der Dienst der Verbreitung der Bibel, zum Beispiel so Einheitsübersetzungen und sowas. Und dann auch so ein Komitee für kulturelle Zusammenarbeit, das heißt Austausch von Studenten und so. Und was vielleicht auch für uns hier im Heiligen Land wichtig ist, in dieses ganze Gewebe hinein gehört auch die Beziehung zu den Juden. Also da seit 1974, das hat Paul der VI. In Gang gebracht, gibt es die Kommission für die religiösen Beziehungen mit den Juden. Und die ist eben auch hier an diesen päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen eingegliedert und nicht zu dem Rat der nicht-christlichen Kirchen. Also auch ganz interessant, dass wir da einen Aspekt haben, den wir sehr, sehr oft auch vergessen. Also das mal so als Grundlage, damit wir wissen, was überhaupt in dieser Woche geschieht und warum wir überhaupt uns treffen zum Gebet. Also es ist, wie gesagt, schon etwa seit 100 Jahren so und eben diese Öffnung seit unserem Zweiten Vatikanischen Konzil für unsere Kirche. Also nun für die Woche in Jerusalem. Also in Jerusalem findet die traditionelle Gebetswoche immer etwas versetzt zu dem offiziellen Kalender statt. In diesem Jahr beginnt sie am 21. Januar und endet am 29. Januar. Das hängt zusammen mit dem armenischen Weihnachtsfest, welches am 19. Januar gefeiert wird. Also man wartet, bis alle ihr Weihnachten zu Ende haben. Hier im Heiligen Land haben wir dreimal Weihnachten und zwei Ostertermine. Da sieht man bereits, wie es mit dem Thema der Einheit aussieht. Was den Ostertermin anbelangt, so haben die katholischen Bischöfe hier beschlossen, in den Pfarreien sich an den orthodoxen Ostertermin anzugleichen, was in Galiläa und Jordanien bereits gelebt wird. Oft sind vor Ort in den Gemeinden die Ehen gemischt zwischen orthodox und katholischen Ehepartnern. In Jerusalem geht das allerdings nicht wegen dem Status quo in der Grabeskirche und auch wegen den vielen Pilgern aus aller Welt, die nach dem gregorianischen Kalender Ostern feiern. Das ist ja eine Kalenderfrage auch, warum das Ostern eben versetzt ist. Zurück zur Woche der Einheit. Da in Jerusalem eigentlich alle Kirchen vertreten sind, so hat man hier eine große Bandbreite von Möglichkeiten des gemeinsamen Gebetes. Seit vielen Jahren wird diese Woche gemeinsam gestaltet und verschiedene Kirchen laden zum Abendgebet in ihrer Tradition ein. Es ist dann immer schön zu sehen, dass die offiziellen Vertreter der anderen Kirchen besonders begrüßt und auch in die vorderen Ränge als Ehrengäste geladen werden. Das zeigt schon die brüderliche Anerkennung untereinander. Oft kann jeder am Ende des Gebetes einen Segen in seiner Sprache und Tradition geben, was auch von gegenseitigem Respekt zeigt. Jedes Jahr gibt es auch eine kleine Variante bei zwei Gebetstagen. Wenn die lateinische Kirche, das heißt also die römisch-katholische, ihren Tag hat, dann ist man ein Jahr bei den Franziskanern eingeladen in der Erlöserkirche Saint-Sauveur am Neuen Tor und das andere Jahr in der Konkathedrale des lateinischen Patriarchats am Jaffa-Tor. Und ebenso wechseln am Freitag die Kopten und die syrisch-orthodoxe Kirche sich ab. Einmal bei der Antoniuskirche oder in der Markuskirche. Was jedes Jahr etwas schmerzlich ist, ist die Tatsache, dass eine der großen Kirchen vor Ort fast gänzlich abwesend ist und nur indirekt in der Gebetswoche teilnimmt, die griechisch-orthodoxe Kirche. Aber es hat sich zumindest eingespielt, dass am Vorabend des ersten Tages die Beter zu der Komplett in der Golgotha-Kapelle in der Grabeskirche eingeladen werden, ohne dass es zu offizielle Züge hat. Bei den nachfolgenden Gebetstagen sind leider orthodoxe Priester des Patriarchats nicht unbedingt präsent. Nun gehe ich mit Ihnen jeden Tag durch, den wir jetzt ab Samstag dann leben werden. Wie bereits gesagt, am Vorabend, das heißt also an diesem Samstag, kann man an der orthodoxen Komplett in der Grabeskirche teilnehmen. Die Grabeskirche ist, was das Zeugnis der Einheit der Christen im Heiligen Land anbelangt, vielleicht eines der offensichtlichsten Beispiele der Uneinheit. Die meisten einheimischen Christen sind griechisch-orthodox, das heißt arabische Christen mit byzantinischem Ritus. Der Klerus wird meistenteils aus Griechenland gestellt, ebenso wie der Patriarch und die Mönche. Die Grabeskirche selber ist im Laufe der Geschichte und vor allem nach dem Schisma 1054 zwischen Ost- und Westkirche und vor allem dann bis ins 19. Jahrhundert hinein durch den Status quo unter den großen Kirchen aufgeteilt worden, was die Orte, das heißt die Kapellen und Altäre anbelangt und auch die Gottesdienst- und Gebetszeitsordnungen. Die Hauptrechte gehören der orthodoxen Kirche, die Lateiner, also wir zum Beispiel die römische Kirche, vertreten durch die Franziskaner, haben danach die wichtigsten Rechte mit den Armenischen und den Kopten und den Syrern. Alle anderen dürfen keine eigenen Gottesdienst- und öffentliche Gebetszeiten dort abhalten. Der Begriff orthodox betrifft eigentlich verschiedene Kirchen, die untereinander in Einheit stehen. Und da habe ich auch mal ein bisschen nachgeschaut, was eigentlich das heißt, orthodox. Die kirchlichen Traditionen und Lehren der orthodoxen Kirche gehen auf Jesus Christus zurück, also hier wie im Orient diese ganzen alten Kirchen, und fanden ihre volle Ausprägung im Byzantinischen Reich mit dessen Zentrum Byzanz, also Konstantinopel, heute Istanbul. Deshalb spricht man auch von der griechischen Kirche, im Gegensatz zur lateinischen Kirche oder römischen Kirche. Und bei den orthodoxen Kirchen handelt es sich um eine Gruppe von Kirchen, die in Kirchenverständnis, Lehre und Kult weitgehend übereinstimmen und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Sie betrachten sich nicht jeweils als Teil einer einzigen Kirche, sondern als unmittelbaren Ausdruck der einen Kirche. Sie erheben den Anspruch, sich im Unterschied zu den westlichen Kirchen dogmatisch ausschließlich an den Beschlüssen der sieben ökumenischen Konzile zwischen 325 und 787 zu orientieren. Bibel- und Liturgiesprache der Orthodoxie ist die jeweilige Landessprache oder eine ältere Form derselben, wie etwa Altgriechisch oder Kirchenslawisch. Und bei den außer der griechischen Tradition ist bei der orthodoxen Kirche des byzantinischen Ritus vor allem das Slawische bedeutend, da slawische Gebiete im frühen Mittelalter das Christentum besonders von Byzanz übernahmen und sich auch später eher auf Konstantinopel als auf Rom bezogen. Dann, was auch vielleicht noch wichtig ist bei den orthodoxen Kirchen, die Bezeichnung Konfession ist der Orthodoxie fremd. Begriffe wie griechisch-orthodox oder russisch-orthodox sollte nach Meinung einiger Autoren nicht für die Konfession verwendet werden, da sich orthodoxe Christen nicht als russisch-orthodox oder bulgarisch-orthodox oder so verstehen und nicht als Teil der einen Kirche sind, sondern der unmittelbare Ausdruck der ganzen einen Kirche. Ja, sie haben im Kirchenverständnis, dass sie die eine heilige katholische und apostolische Kirche sind. Aber es hindert die Gläubigen eben auch nicht daran, jeweils durch Ort, nationale Zugehörigkeit, Sprache und Tradition an eine spezielle Kirche gebunden zu sein. Das ist vielleicht zur orthodoxen Kirche wichtig, um ein bisschen zu verstehen, was es ist. In Deutschland haben wir ja auch hier und da griechisch-orthodoxe Kirchen und andere orthodoxe Kirchen. So, dann hier im Heiligen Land sind diese Kirchen natürlich vertreten, wie ich schon gesagt habe, durch die griechischen Mönche und durch viele Klöster und Heiligtümer, die auch gehalten werden von ihnen. Aber auch die russisch-orthodoxe Kirche ist sehr wichtig und die rumänisch-orthodoxe. Und auch es gibt einige Klöster, die auch von georgisch-orthodoxen Kirche betreut werden oder ihnen sogar auch gehören, also geschichtlich gesehen. Dann gehen wir einen Tag weiter. Der Sonntag ist der eigentliche Eröffnungstag der Gebetswoche. Und da trifft man sich in der Georgskathedrale in Ostjerusalem bei den Anglikanern. Das ist eine sehr schöne alte Kathedrale aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die Anglikaner sind die älteste Kirche im Heiligen Land aus dem reformatorischen Kreis der Kirchen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die erste anglikanische Kirche in der Altstadt am Jaffa-Tor gebaut. Das Ziel war die Judenmission und der erste Bischof war auch ein Judenkonvertit. Heute wird diese Kirche nebenbei gesagt von messianischen Juden benutzt. Die gibt es noch in der Jaffa-Tor. Allerdings brachte diese Mission damals nicht viele Früchte hervor, ebenso wenig wie die Bekehrung der Muslime. Und so wurde dann fleißig innerhalb der schon gespaltenen Christengemeinschaften missioniert, das heißt bei den orthodoxen und griechisch-katholischen Gläubigen. Und deshalb hat man ja eben auch in den Familien hier diese Mischung zwischen den verschiedenen Kirchenangehörigkeiten, also manchmal. Und hier Es ist vielleicht auch interessant, ein bisschen zu schauen, was ist denn die anglikanische Kirche? Auch da habe ich natürlich mich etwas schlau gemacht. Die anglikanische Kirche, da muss man vielleicht zuerst mal zurückgehen, um überhaupt die Kirche in England zu verstehen. Die Kirche in England datiert ihre Geschichte zurück auf die römische Zeit, also eine sehr alte Kirche, sehr altes Christentum. Und eben in dieser Zeit, als im ganzen Römischen Reich sich das Christentum ausbreitete. Dann ging es ein bisschen zurück durch heidnische Eroberungen von gewissen Völkern dort und wurde dann eben wieder vor allem auch durch Irland und so neu belebt. Und die beiden Kirchenprovinzen waren Canterbury und York. Und dann machen wir einen Sprung in die neuere Zeit, also wo die eigentliche anglikanische Kirche entstanden ist, 1529. Gab es dann mit Heinrich dem VIII. Streitigkeiten zwischen dem englischen Thron und dem Papst über die Rechtmäßigkeit der königlichen Ehen. Und dann erklärten die Bischöfe Englands, dass sie Heinrich und nicht den Papst das Oberhaupt der englischen Kirche sahen. Womit sich die englische Kirche von Rom lossagte. Und so ergab es sich, dass in den Kirchenprovinzen von York und Canterbury im 16. Jahrhundert Ideen der Reformation in die Praxis umgesetzt werden konnten. Dann, was auch vielleicht noch wichtig für das Verständnis ist, ist, dass der Gebrauch der lateinischen Sprache wurde dann abgeschafft. Anfangs war noch nicht so viel Neues da. Aber dann gab es eine Gebetsreform mit dem Book of Common Prayer durch Eduard VI. Und das ist eben auch wichtig, das Verständnis der Anglikaner ist eine episkopale Kirchenordnung und eine einheitliche gottesdienstliche Praxis. Und dann haben wir im 20. Jahrhundert, also zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, fand in vielen anglikanischen Kirchen eine liturgische Reformbewegung statt. Und es gab ein neues Book of Common Prayer. Und diese waren enger an altkirchliche Liturgien angelehnt, erhielten jedoch eine moderne Sprache und Theologie. Und parallel dazu wurde die Priesterschaft auch für Frauen geöffnet und seit den späten 80er Jahren auch die ersten Bischöfe in apostolischer Nachfolge geweiht. Was natürlich dann auch ein bisschen problematisch ist für so Einheitsbestrebungen. Und es ist immer hier auch ganz witzig, wenn man dann diese Treffen hat in den mehr protestantisch geprägten Kirchen, dass man eben dann auch Pastorinnen hat oder Bischöfinnen und so. Das ist also für Orientale schon auch manchmal ein bisschen seltsam zu sehen oder zu akzeptieren. Also am Montag sind wir dann bei den Armeniern. Das ist also auch sehr schön. In der Jakobuskathedrale in der Altstadt. Dieser Ort ist wichtig, da man in dieser ehrwürdigen Kathedrale den Ort des Martyriums des Apostels Jakobus hat, des Jüngeren, und auch die Reliquien des Jakobus des Älteren. Das ist also eine doppelte Kathedrale. Die stammt aus dem, die jetzige Bau ist aus der Kreuzfahrerzeit, aber eben auf ganz alten Fundamenten gebaut und eben auch der Ort des der Enthauptung des Jakobus wird dort verehrt. Und der Eingangsbereich der Kathedrale ist zugleich der offizielle Zugang zum traditionellen, in sich abgeschlossenen armenischen Viertel. Dadurch, dass sich in Jerusalem auch das Priesterseminar befindet, hat man den Genuss, wunderbare armenische Gesänge der Seminaristen und der Priester während dieses Gebetes zu hören. Auch hier machen wir einen Bogen zur Geschichte der armenischen Kirche, die vielleicht auch ein bisschen bekannt ist durch den großen Armenier-Genozid, aber der Ursprung der Kirche, da wissen wir oft nicht so viel Bescheid. Also die armenische apostolische Kirche, wie sie sich nennt, ist die älteste eigenberechtigte Staatskirche der Welt und beansprucht apostolische Gründung. Der Überlieferung nach haben die Apostel Judas Thaddäus und Bartholomäus in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts in Armenien gepredigt, christliche Gemeinden gegründet und das Martyrium erlitten. Weil dem armenischen Volk das Christentum von den Aposteln gebracht wurde, nennt sich die armenische Kirche apostolisch. Ein weiterer Name ist Gregorianische Kirche und das leitet sich von dem Schutzpatron des armenischen Volkes ab, Gregor dem Erleuchter, das heißt dem Täufer. Weil nach der Überlieferung im Jahr 301 oder 314 ein König von Armenien eben durch Gregor bekehrt worden war. Und dann das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde. Und deshalb ist Armenien auch der älteste christliche Staat der Welt. Das ist auch ganz interessant. Dann, was vielleicht auch noch interessant ist mit Israel, also mit dem Heiligen Land. wo eben auch immer Armenier auch vertreten waren. Im 5. Jahrhundert begründete Eutymius, ein Armenier aus Melitene, das Klosterleben in der judäischen Wüste. Dieses Kloster von Eutymius hat man übrigens auch wiedergefunden in der judäischen Wüste. Zahlreiche Klöster in Jerusalem haben bis in die Neuzeit ganz oder zum Teil armenische Bewohner. Erst die Verfolgung der sogenannten Monophysiten, zu denen auch die armenischen Christen zählten, unter den Kaisern Justin und Justinian spalteten die Jerusalemer Christenheit in eine orthodoxe und eine armenische Denomination. Und dann auch im 4. Jahrhundert beteiligen sich die Armenier in großem Umfang am Wiederaufbau der heiligen Stätten. Das ist also zur armenischen Kirche. Dann am Dienstag, nächsten Dienstag, sind wir wieder tief in der Altstadt, in der Erlöserkirche, der lutherisch-protestantischen Gemeinde. Diese Kirche liegt ganz nah bei der Grabeskirche und wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Kaiser Wilhelm für die Protestanten gestiftet. Er hat ja dasselbe auch gemacht für die Katholiken auf dem Zionsberg mit der Domition. Die, wie gesagt, ja, die Protestanten haben ja keine Erlaubnis der Gottesdienste in der Grabeskirche. Das hat mit zum Status quo und weil es eben keine so alte Kirche ist. Und zudem wurden auf den Ruinen eines alten Benediktinerinnenklosters aus der Kreuzfahrerzeit, die wurden mit in den Gebäudekomplex mit eingebaut und somit auch sehr, sehr schön gesichert. Also es ist ein sehr schöner Ort, auch ein Ruhepol auch in der Altstadt. Und es wurden auch neuere Ausgrabungen gemacht und man hat da Mauerreste gefunden, der Stadtmauer aus der Zeit Jesu, weil man befindet sich da genau auf diesem Schnittpunkt zwischen der Stadt, also zur Zeit Jesu, wo man drin war und wo man draußen war, weil eben dieser ganze Bereich der Gärten und der Gräber eben draußen waren. Das ist also ein ganz interessanter Ort. Die geschichtlichen Hintergründe der evangelischen lutherischen Kirche sind wahrscheinlich für die Hörer von heute auch recht bekannt, weil ja in Deutschland eben sehr, sehr stark auch in diesem Jahr dieses Reformationsjubiläum ist und eben auch die Einheit vor allem oder das Gebet der Einheit, die auch mit den evangelischen Christen stattfindet. Deshalb werde ich mich da jetzt nicht weiter drauf aufhalten, sondern lieber mehr auch zu den Kirchen gehen, die wir eben nicht so gut kennen. So, am Mittwoch sind wir dann in der lateinischen, das heißt der römisch-katholischen Kirche. Und dieses Jahr ist das bei den Franziskanern in der Erlöserkirche. Es ist auch Erlöserkirche Saint-Sauveur. Und die befindet sich in der Altstadt am Neuen Tor. Die ist also auch sehr, wenn man in Jerusalem ist, das ist einer von den großen Kirchtürmen, die man so sieht in der Altstadt. Und das ist sozusagen das geistliche Zentrum des ganzen Franziskanerviertels. Diese Kirche ist zugleich auch Pfarrkirche und für die arabisch-katholischen Christen. Da in der Franziskaner Custodia etliche einheimische Brüder sind, die Arabisch sprechen, können die Franziskaner zusammen mit dem lateinischen Patriarchat die Gemeinden in Israel und Palästina betreuen. Zudem ist eine der Hauptaufgaben auch die Betreuung vieler heiliger Orte durch die Franziskaner. Geschichtlich gesehen ist die Präsenz der Franziskaner hier im Land 800 Jahre alt und hat auch nach der Spaltung zwischen Ost- und Westkirche die lateinische bzw. römische Präsenz im Heiligen Land bewahren können. Das lateinische Patriarchat wurde nämlich erst im 19. Jahrhundert neu errichtet. Auch hier werde ich jetzt nicht weiter über katholische Kirche sprechen, das ist auch für die Hörer wahrscheinlich sehr bekannt. Dann haben wir am Donnerstag, das ist dann ein gewisser Höhepunkt, denn man trifft sich nicht in einer Kirchengemeinschaft, sondern an dem Ort, wo die Kirche entstanden ist und ihre Mission bekommen hat, im Obergemach auf dem Zionsberg. Nach der Tradition befindet sich auf dem Zionsberg das Obergemach, also der Ort, wo Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat. Dieses Obergemach war dann auch nach der Auferstehung der Ort, wo sich die Apostel mit Maria getroffen bzw. erstmal verborgen gehalten haben. Nach der Himmelfahrt wird es der Ort der Pfingstnovene, das heißt der Woche des Gebetes um den Heiligen Geist, der dann effektiv am Pfingsttag, dem jüdischen Shavuot-Fest, auf die Urgemeinde herabkam und diese Gemeinde dann auch erstmal in Gang gebracht hat. Sie erinnern sich daran an die Stelle in der Apostelgeschichte, dann kommt die große Pfingstpredigt von Petrus, erste öffentliche große Predigt und dann am Ende, ich glaube, 3000 Bekehrungen. Also sagen wir mal so von ein paar Leuten, so 12 Apostel, ein paar Frauen, dann auf 3000. Das ist ganz schön viel an Zuwachs der neuen Kirche. Und das ist eine Bewegung, die von dem Moment an auch in Jerusalem unwahrscheinlich viele Bekehrungen und Hinwendungen zu Christus bewirkt hat. Das Gebet heute findet in einem ehrwürdigen Raum aus der Kreuzfahrerzeit statt, der die verschiedenen Zerstörungen der Stadt überstanden hat. Zu byzantinischer Zeit war dieser Raum in die große Marienkirche mit eingebaut, nach deren Zerstörung dann unabhängig davon erhalten und erweitert worden. Man muss eine Treppe ersteigen zu dem Obergemach. Und das Interessante ist, dass sich im Erdgeschoss das sogenannte Grab Davids befindet mit einer Synagoge. Leider ist seit einigen Jahren die Nachbarschaft zwischen der jüdischen Gemeinden und beziehungsweise Yeshivot, also Talmudschulen, und den Kirchen auf dem Zionsberg nicht sehr harmonisch. Und gerade das Obergemach ist zum Zankapfel gemacht worden. Das heißt, wir beten nun an einem Ort, wo wir uns an die eigentliche erste Trennung beziehungsweise Spaltung der Kirche erinnern. Das heißt, die Spaltung zwischen dem Judentum und dem Christentum. Diese Spaltung wird heute dort konkret schmerzlich empfunden durch den Mangel an Respekt, der Unkenntnis und der Vorurteile. Leider wurde diese Gebetszeit in den letzten Jahren von fundamentalistischen jüdischen Gruppierungen gestört, sodass eine erhöhte Sicherheit an Polizeikräften notwendig wurde. Das Obergemach wurde im Mittelalter den Franziskanern enteignet. Das war nämlich das Zentrum von den Franziskanern im Mittelalter, so bis zu 1500 noch was. Und dann wurde es als Moschee umgewandelt. Seit dem Unabhängigkeitskrieg 1948 war der Zionsberg in einer Pufferzone und nach dem Sechstagekrieg 1967 wird das Obergemach von der israelischen Antiquitätsbehörde verwaltet. Das heißt, es ist heute ein ganz normaler Raum, wo eigentlich jeder machen kann, was er will. Also in einem gewissen Rahmen natürlich. Für katholische Gottesdienste gibt es Möglichkeiten im nahegelegenen Franziskanerkonvent, Kapellen und auch bei den Benediktinern der Abtei Hagia Maria Zion, besser bekannt unter dem Begriff der Domitio, also dort zu feiern. Aber es gibt die Möglichkeit, eben zu gewissen Momenten des Jahres dort auch offiziell zu beten, einen Gottesdienst abzuhalten, wie zu Pfingsten oder wenn ein Papst kommt oder auch wenn diese Gebetswoche der Einheit. Das hört mit zu den Verträgen, die auch mit Israel gemacht worden sind. Diese Gebetszeit wird gesanglich von den Studenten der Domitio gestaltet, aber auch die anderen Kirchen haben die Möglichkeit, sich in der Liturgie des Tages einzubringen durch die spezifischen Hymnen zum Heiligen Geist. Nach dem Gebet laden die Benediktiner zu einer gemeinsamen Erfrischung in ihre Abtei ein. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich bisher noch nicht erwähnt habe, dass an jedem Tag nach dem Gebet die betreffende Kirche zu einem kleinen Umtrunk und Begegnung einlädt. Die vorher liturgisch-geistliche Begegnung wird somit durch den brüderlichen Austausch bereichert im Gespräch miteinander. Und jeder Tisch natürlich auch dann interessante Kuchen und Gebäck und sowas auf und man kann gut miteinander austauschen. Nun am Freitag, nächsten Freitag, sind wir dann in diesem Jahr eben bei den Kopten in der Antoniuskirche, in der Nähe der Grabeskirche. Viele Pilger kennen zumindest das Eingangsportal, denn dort wird zumeist die 9. Station des Kreuzwegs gebetet. Man kommt von da aus dann über das Dach, durch das äthiopische Kloster in die Grabeskirche auch gehen. Also viele Pilger kennen diesen kleinen Schleichweg. Zudem gibt es dort eine uralte Zisterne, die der Kaiserin Helena zugesprochen wird. Zur Zeit Jesu waren hier die Gärten und der alte Steinbruch außerhalb der Stadtmauer, wo dann sich ja auch der Golgotha-Hügel und das Grab von Josef von Arimathea befanden, was ja dann das Grab von Christus geworden ist. Die koptische Kirche hat die Tradition bewahrt, der Flucht nach Ägypten, also gibt es ganz interessante Dinge, und geht auf die Gründung durch den Evangelisten Markus zurück. Auch hier schauen wir uns jetzt mal ein bisschen historisch an, wie diese Kirche entstanden ist. Die koptische Kirche geht auf das alexandrinisch-ägyptische Christentum der Spätantike zurück. Und als Gründer der koptischen Kirche gilt der Überlieferung nach der Evangelist Markus, der im ersten Jahrhundert in Ägypten gelebt hat. Nach der koptischen Tradition war Markus der erste Bischof von Alexandrien, wo er 68 nach Christus als Märtyrer starb. Deshalb wird die Kirche auch als alexandrinische Kirche bezeichnet. Dann wachsende Teile der Bevölkerung Ägyptens traten bis zum 7. Jahrhundert der Kirche bei. Und danach wurde die weitere Entfaltung des Christentums durch die islamische Eroberung Ägyptens eingeschränkt. Die koptische Kirche verwendet seit dem 2. Jahrhundert neben dem Griechischen die koptische Sprache bei Bibellesung, Gebet und Predigt und seit dem Mittelalter vorwiegend als Sakralsprache. Heute wird das Koptische selten nur noch als Alltagssprache benutzt, aber es wird auch wieder ein bisschen belebt. Aufgrund der Auseinandersetzung um das Gezil von Chalcedon 451 erfolgte die Spaltung der nicht-chalcedonischen oder altorientalischen Kirchen, das heißt der Syrer, Armenier, Kopten, Äthiopier, und die chalcedonischen Kirchen, die orthodoxen Kirchen und die katholische Kirche. Das war eben die Frage der Zwei-Naturen-Lehre. Und anlässlich der 1900-Jahr-Feier der Gründung der koptischen Kirche übergab die römische katholische Kirche 1968 als Geste guten Willens einen Teil der venezianischen Reliquien des heiligen Markus an die Kopten. Sie werden seitdem in der päpstlichen Markus-Kathedrale in Kairo bewahrt. Die beiden Kirchen sahen darin einen Beginn von vertieften Beziehungen. Und 1988 haben auch beide Kirchen eine Formulierung angenommen, die in Chalcedon manifestierten theologischen Meinungsverschiedenheiten nach über 1500 Jahren weitgehend ausgeräumt haben. Das ist auch ganz interessant. Und heute ist man eigentlich doch mehr in der Einheit als sonst. Was auch interessant ist für diese Kirche, die machen sehr viele Jugendarbeit und missionarische Arbeit auch in Ägypten. Dann, was haben wir noch? Wir haben dann am Samstag haben wir die Möglichkeit, in ein weiteres, ganz anderes Universum des Gebetes einzutauchen, bei den äthiopischen Christen in der Kirche des Paradieses. Diese Kirche ist in Westjerusalem, also diesmal mal ganz woanders, und am Rand des jüdisch-orthodoxen Stadtviertels Mea Shearim. Viele Häuser nebenbei gesagt von Mea Shearim gehören der äthiopischen Kirche. In der Rundkirche gibt es das eigentliche Heiligtum wie eine kleine Kirche in der Kirche, in der die Priester ein- und ausgehen und Hymnen und Psalmen singen. Man hat fast den Eindruck, an einem charismatischen Lobpreisgottesdienst mit Zungengesang zu sein. Wie weiß man, wo der Anfang und das Ende ist? Der Empfang in dieser Kirche ist nachher auch immer sehr herzlich und äthiopische junge Gläubige singen und tanzen zu Klängen von einer überdimensionalen Trommel. Und diese Kirche hat auch altehrwürdige biblische Traditionen. Und zwar der Besuch der Königin von Saba. Es gibt ja diese Kirche auch an der Grabeskirche der Äthiopier. Da hat man so ein ganz großes, naives Bild von dem Besuch der Königin von Saba beim König Salomo. Und deshalb haben wir auch äthiopische Juden. Und auch das Kaiserhaus von Äthiopien bezog sich auf die salomonische Linie. Also ganz interessant. Und dann haben wir auch die Taufe des Eunuchen der äthiopischen Königin durch den Diakon Philippus in der Apostelgeschichte. Und das ist auch einer der Ursprünge des Christentums in Äthiopien. Der eigentliche Name der äthiopischen Kirche ist die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche. Ist wahrscheinlich auch jetzt falsch gesagt, aber so steht es hier. Tewahedo bedeutet die Einheit und bezieht sich auf die Vereinigung der beiden Naturen in Christus. Also auch da wieder kommen wir immer auf diese Frage von dem Konzil von Chalcedon hin, mit der diese Streitfrage, wie das ist mit Christus und seiner Natur und so weiter. Und hier bei der äthiopischen Kirche weiß man allerdings nicht, ob sie monophysitisch war oder nicht, weil die Texte sind nicht übersetzt worden und die Kirche selbst bezeichnet sich nicht als solche. Und der Ursprung der Kirche ist also auch ganz schön, ungefähr und sehr alt. Um 316 berichtet der griechische Geschichtsschreiber Rufinus, sind zwei Brüder Frumentius und Adesius auf der Heimreise nach Tyrus an der Küste des Roten Meeres überfallen und an den Hof des Königs von Axum verkauft worden. Und dank ihrer griechischen Bildung sind sie dann zu Erziehern der Prinzen aufgestiegen und hätten den Königsfamilien christlichen Glauben vermittelt. Das ist also so die Geschichte. In Axum gibt es nebenbei auch diese Tradition der Bundeslade, die dort eben versteckt worden sei nach der Zerstörung des Tempels. Ich muss ein bisschen schneller vorangehen, glaube ich, denn wir sind aber schon fast am Ende von der Woche. Wir kommen nämlich dann am Ende der Woche zusammen nochmal bei den griechisch-katholischen Christen im griechisch-katholischen Patriarchat am Jaffa-Turm. Manche Pilger kennen das auch, weil die haben auch ein Gästehaus. Und die Kirche von denen ist also sehr, sehr schön. Sie hat sehr, sehr schöne Fresken und auch eine sehr alte Ikonostase. Der byzantinische Ritus wird hier auf Arabisch zelebriert Und am Ende der Vesper wird geweihtes Brot mit Öl verteilt und man bekommt auch einen Einzelsegen von dem Bischof. Wir können diese Kirche auch Uniat nennen und ihre Geschichte hier im Orient ist ein bisschen kompliziert. Auch da werde ich es ein bisschen vereinfachen. Man nennt sie melkitisch-griechisch-katholische Kirche. Also melkitisch hat was zu tun mit königlich, weil eben auch diese Kirche in der Gründungsgeschichte sehr mit Byzanz, also Konstantinopel, mit dem Kaiser verbunden war. Also in dieser Abgrenzung zu den Kirchen, die sich getrennt haben von Byzanz. Und es gibt hier sehr, sehr viele Christen, die eben griechisch-katholisch sind oder melkitisch. Es gibt immer wieder auch Annäherungsversuche mit Rom, auch im frühen Mittelalter, auch nach dem Schisma zwischen West- und Ostkirche, was hier vor Ort noch nicht so dramatisch war am Anfang. Und wir haben immer, dann gibt es im 18. Jahrhundert vor allem ganz große Versuche, sich mit Rom zu unieren, also vor allem in Aleppo und Damaskus. Und auch der jetzige Patriarch, der Patriarch von dieser Kirche ist von Antiochien, der sitzt in Damaskus. Das ist der Gregorius III. Lacham. Von dem haben Sie sicherlich auch schon öfters mal gelesen, weil man berichtet oft von ihm jetzt in diesem ganzen Konflikt und mit dem Bürgerkrieg in Syrien. Ist auch eine sehr schöne Kirche und wenn Sie dahin gehen, kann man auch natürlich an der Eucharistie teilnehmen, weil wir eben in vollkommener Einheit auch sind mit dieser Kirche. Das so ein bisschen jetzt für diese Woche der Einheit. Also Sie haben gesehen, jeden Tag kann man also ein ganz, ganz, ganz schöne Erfahrungen machen oder auch was Neues entdecken. Man kann nebenbei gesagt auch jede Woche irgendwo hingehen zu einem Gottesdienst, wenn man das möchte, weil die Kirchen sind ja nicht nur offen jetzt in der Woche der Einheit. Und das ist eben auch sehr, sehr schön hier in Israel, im Heiligen Land. Was ich jetzt noch lesen möchte, so ein bisschen, um in den Abschluss auch meines Vortrages hineinzukommen, ist ein Text aus dem Johannesevangelium. Und zwar, warum beten wir für die Einheit? Und da gibt es ja im Johannesevangelium Kapitel 17 in der Abschlussrede dieses Gebet für die Einheit. Und da kann man auch sagen, Jesus, bitte, hallo, die Kirche hat noch nicht mal angefangen und da schon er sieht diese ganze Uneinheit oder diese ganzen Spaltungen und Abspaltungen, die ja meistenteils nicht aus irgendwelchen geistlichen Gründen sind, sondern meistens immer aus irgendwelchen Machtgelüsten oder irgendwelchen politischen Gründen entstanden sind, wenn man das mal ganz genau betrachtet, ne? Und ich möchte da einen Teil von lesen, natürlich nicht alles, weil so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Also das 17. Kapitel bei Johannes und ich lese ab 9, Vers 9. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist dein und was dein ist mein und in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt. Und ich gehe zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind und auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht in der Welt, wie auch ich nicht in der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich glaube, damit höre ich diesen Text mal auf. Aber Sie sehen, wie wichtig diese Einheitsbitte Jesu eigentlich ist, in die wir uns auch hinein verwurzeln können, um eben auch diese Woche der Einheit, aber auch in unserem normalen Leben Einheit zu suchen. Vielleicht noch ein paar Abschlussgedanken. Was ist überhaupt Einheit? es müssen alle dasselbe machen, dasselbe denken, dasselbe zelebrieren oder dieselbe Form haben. Ich glaube nicht. Wir haben gehört, die Einheit kommt durch den Namen, die Offenbarung Gottes und auch diese Beziehung, die Gott, die Jesus mit seinem Vater hat im Heiligen Geist. Ja, diese trinitarische Einheit, die ist das in der Verschiedenheit, die ist eben das Grundprinzip unserer Einheit. Also auch sehr wichtig zu verstehen. Und was ich auch eigentlich sehr schön finde, dieses Jahr, dieser Aspekt der Vergebung, der ja auch das Thema ist für dieses Jahr, was den man leben kann, um eben auch Unrecht gegenüber der anderen Kirchen einzugestehen oder auch dann Heilung zu bewirken, ja, von diesen alten Geschichten, die immer mal wieder auch so aufgetischt werden zwischen den Kirchen, zwischen den Gläubigen, in den Familien und so weiter. Und wir haben da auch mehrmals Akte der Versöhnung gesetzt. Ich denke zum Beispiel an diese große Vergebungsbitte im Jahr 2000 durch Johannes Paul II. Oder zum Beispiel vor 50 Jahren Papst Paul VI. Hat sich mit Athenagoras getroffen, um da einen Schritt zu gehen und auch die gegenseitigen Exkommunikationen aufzuheben zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Und das ist ja letztes Jahr auch erneuert worden durch den Besuch von dem Papst Franziskus hier im Heiligen Land und der Besuch mit, diese Begegnung mit Bartholomäus, dem jetzigen Patriarchen von Konstantinopel, also Istanbul. Und das sind so Zeichen, die natürlich wichtig sind. Da kann man immer auch nur hoffen, dass diese Zeichen dann auch Frucht bringen in das Leben hinein der Leute, in unser Leben hinein. Wo bin ich da ein Ort der Einheit oder der Uneinheit? Ja, wie möchte ich mich öffnen oder nicht dem anderen gegenüber? Was wichtig ist, vielleicht auch die Einheit, also den Reichtum des anderen zu entdecken, für mich auch. Das ist immer sehr interessant, dass man vielleicht was Neues auch entdeckt, um seinen Glauben, seine Art und Weise, wie man seinen Glauben lebt, vielleicht besser und tiefer zu verstehen. Und es ist wichtig, auch seine eigenen Wurzeln zu kennen, um auch in ein Gespräch mit Einheit auch eintreten zu können. Und zum Abschluss ein Gedanke vom Papst Franziskus, jetzt in dieser Zeit auch der großen Christenverfolgung hier im Orient, also in Ländern drumherum. Er hatte einen Satz gesagt, den ich so wiedergeben möchte, dass die Verfolger ja keinen Unterschied machen zwischen den Kirchen, evangelisch, katholisch, orthodox oder was weiß ich, armenisch. Sie töten und verfolgen aus dem einzigen Grund, weil wir Christen sind. Und die Christen werden als Christen verfolgt. Und das ist vielleicht auch diese Einheit im Martyrium, die uns auch hier gerade im Orient viel, viel zu denken geben möge. Und damit möchte ich eigentlich meinen Vortrag auch abgeschlossen haben über diese Woche der Einheit hier in Israel, im Heiligen Land.
Vielen herzlichen Dank, Pater Franz von Sales, für seinen Bericht. Uns ist, glaube ich, diejenigen, die schon dort waren, werden vielleicht alte Erinnerungen wach werden sehen und andere konnten vielleicht ein wenig hineinspüren, wie dieses Miteinander der Christen in Jerusalem konkret aussieht. Vielen herzlichen Dank. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Spiritualitätssendung zur Gebetswoche um die Einheit der Christen. Haben wir heute zu Gast Pater Franz von Sales von der Gemeinschaft der Seligpreisungen uns zugeschaltet aus Emmaus in der Nähe von Jerusalem. Und er hat uns erzählt von der Gebetswoche um die Einheit der Christen, wie sie in Jerusalem stattfindet, eben mit einem Gebetsabend in den jeweils unterschiedlichen Kirchen, gemeinsames Gebet, hinterher gemeinsames Zusammensein, sich ein konkretes Zeichen von Einheit, auch wenn die Christenheit in Jerusalem, vielleicht der Schmerz der Spaltung dort ganz besonders zu spüren ist. Das haben wir herausgehört aus den Gedanken von Pater Franz von Sales. Vielen herzlichen Dank Ihnen nochmal. 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung und sie wurde gewählt von Frau Schorf, die uns aus München anruft. Grüß Sie, Frau Schorf, guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich möchte nur sagen, Spalten werden sein wie zwischen zwei Menschen, aber diese 13 Tage, was was Vatikan damals hat gemacht, das ist wie Krebs aus auf Körper der Kirche.
Wie bitte das? Ja, Pater Franz von Sales, haben Sie verstanden, was Frau Scharf gemeint hat?
Nein, nicht so ganz.
Vor 1000 Jahren jemand im Vatikan plötzlich 13 Tage nach vorne gesprungen.
Ah, okay, ja, Sie meinen das, okay. Sie sind orthodoxe Christin, ja?
Ja. Ah, ja. Das ist wie Krebs auf Körper der Kirche.
Das Frau Scharf empfindet das als eine Krankheit, die damals angefangen hat, als der Kalender verändert wurde. Ist das richtig? Wahrscheinlich ist das gemeint? Pater Franz?
Ja, nein, ich nehme an das Konzil, weil, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass in den orthodoxen Kirchen die ersten ökumenischen Konzile gemeinsam auch, die wir ja auch haben, gemeinsam auch geltend sind, ja. Und seitdem, alles, was danach ist, wird von den einzelnen Kirchen beziehungsweise Kirchenrichtungen ja dann eben auch nur zum Teil auch anerkannt. Und deshalb das zweite Vatikanische Konzil ist für orthodoxe Gläubige nicht unbedingt, gar nicht haltbar natürlich. Ne? Aber deshalb ist ja zum Beispiel auch diese Bewegung gewesen letztes Jahr der verschiedenen orthodoxen Kirchen in Kreta, um dort auch ein Konzil zu machen oder eine synodale Begegnung, um eben da auch ein bisschen die Sachen zu aktualisieren. Ja, das ist, glaube ich, auch das Ziel von dem Konzil gewesen vor 50 Jahren. Ja, ob da nun alles jetzt gut war oder nicht, das ist jetzt nicht unser Thema unbedingt. Ne?
Aber wir spüren, dass es da auch noch auch Unversöhntes gibt.
Oh, ja.
Auch in Jerusalem, ich war auch einige Zeit dort und da ist mir beides in Erinnerung. Auf der einen Seite das Ermutigende dieser Gemeinschaft der Christen, wie wir sie zum Beispiel erleben können, auch bei dem großen Palmsonntagszug, der über den Ölberg geht, wo alles wirklich bunt durcheinander geht. Vielleicht sind nicht immer die offiziellen Vertreter der einzelnen Kirchen dabei, aber im Volk mischt sich dann meistens doch irgendwie alles. Und auf der anderen Seite eben die ernüchternden Erfahrungen, wie Sie sie eben von der Grabeskirche geschildert haben, obwohl eben dort auch auf der anderen Seite im Alltag oft einfach zusammen Kaffee getrunken wird und
natürlich,
und die Konflikte ja nun wirklich nicht der überwiegende Teil des Miteinanders sind, sondern der überwiegende.
Ein Ort der Einheit ist natürlich auch die Tatsache, dass die Christen eine Minderheit sind in diesem Land, also in Israel, wo die meisten Leute ja, die meisten Bewohner ja entweder jüdisch sind oder muslimisch. Und insofern ist da auch dieser Effekt der Minderheit, der kleinen Minderheit, auch ein Punkt der Einheit. Das heißt, dass man sich auch vielleicht ein bisschen besser zusammenfindet, um gemeinsam etwas zu machen, ja, und gemeinsam auch Zeugnis zu geben.
Kirchenvolk vor allem.
Ja, wie ich auch gesagt habe, in den Familien ist oft das irgendwie gemischt. Jeder hat eine armenische Großmutter und eine orthodoxe Tante oder man ist katholisch und ich weiß nicht, koptisch und so. Also es gibt sehr, sehr viele Varianten eigentlich in Familien, ja, also die gemischt sind.
Da ist das Christsein das Wesentliche, da wo keine Pfründe zu verteidigen sind vielleicht auch. Ich begrüße Herrn Meyer, er ruft aus dem Bistum Paderborn an. Guten Tag.
Guten Tag. Herr Meyer. Ich sage das Gebet, was ich in Schönstatt erlebt habe und ausgedrückt habe vor der Gemeinde. Christus, du bist die Einheit. Christus, ich bin die Einheit. Das ist mein Kreuz. Betet für die Einheit im Glauben. Seit meiner Kindheit her ist mein Lauf zerrissen und ich bin schizophren so ein bisschen. Aber im Moment trägt mich der Glaube meinen 77 Jahren. Das habe ich den Priestern unserer Kirche verdanken. Vielen Dank auch.
Schön.
Dankeschön, Herr Meyer. Ja, Pater Franz, vielleicht wenn wir nochmal ganz schön, mich hat das auch berührt, was Sie am Schluss gesagt haben, ist, dass wenn wir schauen, wer von außen auf die Christen schaut, der sieht dann manchmal vielleicht doch mehr Einheit, als wir sie von innen zu sehen vermögen. Auf der einen Seite haben sie die Märtyrer genannt, die werden nicht deshalb getötet, weil sie protestantisch oder orthodox oder katholisch sind, sondern einfach, weil sie Christen sind. Das ist sicher ein Zeichen dafür, dass von außen die Einheit nochmal anders wahrgenommen wird. Eine andere Geschichte aus dem Heiligen Land, die ich fast ein bisschen lustig fand, war, dass irgendwie zu einem katholischen Fest von Seiten der israelischen Regierung auch den Protestanten gratuliert wurde, die daraufhin sagten, sie seien eigentlich gar nicht katholisch und deshalb feiern sie das Fest nicht, woraufhin dann von dem israelischen Regierungsvertreter sagte, also Papa la Pap, so ungefähr der Papst, das ist der Chef der Christenheit und damit basta, so ungefähr. Das heißt, da ist die Wahrnehmung von außen vielleicht auch noch manchmal anders.
Ja, genau.
Insofern können wir uns da vielleicht auch ein bisschen einüben und gerade mit dem Blick auf die Märtyrer nochmal schauen, wo das Wesentliche in unserem Glauben ist und das wirklich Verbindende. Vielen Dank, Pater Franz von Sales. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Beten wir gemeinsam für die Einheit der Christen. Wir wissen dann, wenn wir schon fast am Ende sind, geht's für Jerusalem, ist dann mittendrin noch. Dann können wir uns noch weiter auch mit den Christen dort verbinden im Gebet. Alles Gute Ihnen, sagt Gabi Fröhlich, und Pater Franz von Sales bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde
erschaffen hat.
Und er segne jeden von uns. Er stärke uns auch in dieser Sehnsucht nach der tiefen Einheit in Christus, durch Christus. Und er mache uns auch zu Friedensträgern. Mache uns offen für den anderen Ritus, für andere Glaubensformen, damit wir auch immer neu verwurzelt werden und Früchte bringen können im Heiligen Geist. Und der Herr besegne uns und behüte uns für diese Woche der Einheit und stärke uns, in diesem Willen Einheit zu leben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.